Buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist... Ich kann's heute nicht, Arne. Nein, heute nicht.
Moin, Mahlzeit, bienvenidos und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Arne Tegen. Das weinende Elend im Hintergrund ist Dirk Funk und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mit dir, mein Lieber. Wir wissen es geht um die NBA Finals, es geht um Game 3, was wir beide bis gerade vor ungefähr 10 Minuten wahrscheinlich geguckt haben oder vor einer Stunde, gerade beendet im Real Life. Ich kann mir vorstellen, mein Lieber, dir kann es nicht gut gehen. Ich route für die Warriors, ist kein Geheimnis, du natürlich für LeBron und deine Cavs. Meine Güte, mein Lieber, also wie geht's dir, ist irgendwie eine obsolete Frage, aber kannst du irgendwie den Kopf nach oben halten oder bist du völlig in Trauer ertränkt?
Es ist wirklich heftig. Also deflated trifft es mal komplett. Also ich fühle mich wirklich eigentlich im Prinzip haargenau das Szenario, wenn man gerade irgendwie so einen Luftballon aufbläst und man ist irgendwie kurz davor, das Ding einzutüten, alles gestimmt und kurz davor fliegt das Ding einfach weg und das ist vorbei. Also es ist wirklich, ich will eigentlich nicht zu traurig sein und vor allen Dingen nicht zu pessimistisch und irgendwie zu niedergeschlagen, weil es steht über allem, dass wir ein unfassbar geiles Game gesehen hätten. Aber ich wünsche mir natürlich, dass statt, dass ich jetzt irgendwie hier so ein bisschen mit leichter Trauer doch hier sitze, dass wir einfach rein sportlich drüber reden könnten, dass es halt 1-2 steht, das nächste Game in Cleveland ansteht und wir irgendwelche Adjustments reden könnten. So ist es für 99,9% der Menschheit, glaube ich, gelaufen, jetzt die Serie mit 3-0. Und das ist einfach sehr schade, weil das hat das Spiel nicht verdient und diese Serie vor allen Dingen auch nicht.
Ja, da stimme ich ein. Da können wir natürlich später nochmal drauf kommen, ob es noch irgendein Szenario gibt, in dem wir nochmal wieder Geschichte sehen, in dem die Cavs das vielleicht nochmal drehen können. Da, glaube ich, gehen wir dann gen Ende des Podcasts drauf. Ich bin erstmal ganz froh, ehrlich gesagt, persönlich, auf einer persönlichen Ebene erleichtert, dass du nicht so niedergeschlagen bist. Weil ich habe schon Finsteres befürchtet. Ich habe gerade eben mit dem guten Konrad, Shoutout an Krüger auf jeden Fall, das Spiel geguckt, der ist vor 10 Minuten aus der Tür gegangen und wir haben direkt, also wir haben nicht eine Sekunde gesprochen, du hast einfach nur gesagt, so, pass auf, zack, peng, wir nehmen auf. Ich wusste noch gar nicht, wie ist dein Befinden und ich würde dir jedes Recht dieser Welt einräumen, wenn du einfach komplett salty und am Boden zerschlagen hier irgendwie liegen würdest und kaum Wort rauskriegen würdest, also Shoutout an dich auf jeden Fall erstmal, dass du es ja anscheinend geschafft hast, diesen doch dramatischen, ich will es nicht Kollaps nennen, aber dieses dramatische Ende erstmal zu verkraften und irgendwie wertschätzen zu können, dass wir zumindest auf dem Papier mal ein unfassbar geiles Spiel gesehen haben, weil da kann es, glaube ich, keine zwei Meinungen geben. Das war schon nah an episch, würde ich sagen.
Definitiv, also ich war auch froh und das ist ja auch der Vorteil im Real Life, genauso wie ich es auch in den letztjährigen Finals gemacht habe, hat man ja so die Chance, wirklich mehrmals einfach auf Pause zu drücken und sich mal kurz Zeit zu nehmen, weil auch das brauchte ich in diesem Spiel wieder, dass ich einfach mal so 1-2 Minuten irgendwie hier durch die Wohnung gegangen bin, kurz nochmal irgendwie mir ein Glas Wasser geholt habe, weil es war wirklich nervenaufreibend, es war ein emotionales Auf und Ab, also im Prinzip schon ein ziemliches High durch die ganzen Viertel und vor allen Dingen natürlich mit dem Klimax aus Cavs Sicht, als J.R. Smith wirklich den Dreier reinmacht, die Cavs mit 6 Punkten führen, 1,5 Minuten irgendwie noch oder, es sind noch 3 Minuten zu spielen und dann wirklich der erste Miss kommt, LeBron James reboundet den Ball und du denkst ja, alles klar, das ist unser Game wirklich aus subjektiver Fansicht und dann ging es alles den Bach runter. Über diesen Stretch werden wir natürlich nochmal detaillierter sprechen, aber dann rede doch erstmal oder erzähl mal ein bisschen, wie es dann bei euch aussah. Ihr seid ja beides Golden State Warriors Sympathisanten, auch Curry und Durant Sympathisanten, also gib uns mal einen kleinen Einblick, was da so im Hause Tegli eben abging.
Also ich glaube ehrlicherweise, das Geräusch, was du gemacht hast, als du diesen deflateden Luftballon, was sich ein bisschen nach Durchfall anhörte, gemacht hast, genauso habe ich mich auch gefühlt.
Man nennt es ja nicht umsonst Flatulenz, ne?
Ich weiß es doch. Genauso habe ich mich auch gefühlt und Conny, glaube ich, auch. Also wir waren relativ still nach Spielende, glaube ich, erstmal 3 Minuten auf dem Boden, auch nicht mehr auf dem Sofa, sondern ich bin dann irgendwann im Verlauf der letzten 2 Minuten vom Sofa auf den Boden gewechselt und saß da irgendwie nach Abpfiff echt so ein bisschen, ich will nicht paralysiert sagen, aber überfordert. Ich war emotional überfordert mit meinem Dasein, weil das einfach ein unfassbares Auf und Ab war, beziehungsweise am Ende dann auf. Ich habe absolut nicht mehr damit gerechnet. Also für mich war, glaube ich, auch das der Moment, wo ich dann dachte, ja, das geht jetzt den Weg, den wir eigentlich erwartet, in Anführungsstrichen, haben oder der sich so ein bisschen abgezeichnet hatte im Verlauf des vor allem 3. Viertels und auch Anfang des 4. Viertels, dass es dann einfach nicht reicht, dass das Spiel ist, was die Cavs sich sichern mit überragend guten individuellen Leistungen. Und dann fällt auf einmal vorne nichts mehr, dann holt LeBron eigentlich diesen Rebound, also dieser Run, auf den ich gehofft habe, hat sich eigentlich nicht wirklich angedeutet. Ja, und dann auf einmal kommt er und auf einmal ist das Ding wirklich innerhalb von 60 Sekunden von wahrscheinlich verloren auf absolut durch und sicher gewonnen. Ich war völlig überfordert. Jetzt langsam setzt für mich tatsächlich die Freude, kann ich es glaube ich nennen, ein. Aber so die letzte halbe Stunde war das eigentlich mehr so ein, ja krass, was ist da eigentlich gerade passiert? Irgendwie, also überfordert, emotional überfordert. So können wir auch einfach die Folge nennen übrigens. Episode 124, emotional überfordert.
Das ist ein sehr guter Einfall, weil das trifft es wirklich vollkommen. Auch danach, also ich saß dann noch konsterniert ein bisschen weiter, hab die volle Pressekonferenz mir reingezogen und natürlich erstmal die Reaktion der Coaches. Und ist natürlich sehr spannend, ist ja auch verständlich, gerade aus Tyronn Lues Sicht. Man sitzt da niedergeschlagen und redet vor allen Dingen davon, was man alles hätte besser machen müssen. Aber wir haben da wirklich eine sensationelle Leistung der Cleveland Cavaliers gesehen. Klar, kann man individuell irgendwie sagen, ja, das hat gefehlt, das war irgendwie falsch, aber das war eine Leistung. Damit schlägst du jedes normale, sehr gute Team, schlägst du komplett, schlägst du wahrscheinlich mit 10 plus und so verlierst du gegen diese Golden State Warriors. Ich habe es in der letzten Episode gesagt, glaube ich, dass sie nicht nochmal 50-40-90 gehen werden. Sind sie auch nicht, aber sie waren quasi 50-50-90, wenn man ein bisschen aufrundet. Also auch da werden natürlich die Warriors danach sagen können, ja, okay, das ist nicht gut gelaufen, das war nicht perfekt, aber das war dennoch einfach mal wieder wirklich dieses überragende Talent und dieses Shooting, dieser Kevin Durant-Faktor, Stephen Curry zwischendurch, Klay Thompson hatte jetzt auch noch wirklich sein Game. Also es ist ja, es ist pervers, dass du mit so einer guten Leistung, mit so einer Leistung von deinen beiden Stars und mit wirklich anderen Key-Guys, die stabil gespielt haben, dass du so verlieren kannst aus Cavaliers Sicht.
Ja, ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen die Überschrift dieses Spiels. Was willst du noch machen? Was sollst du noch mehr tun? Natürlich kannst du irgendwo noch ein halbes Prozent mehr auf der eigenen Seite rauskitzeln an Leistung, an Performance, aber dann irgendwie auch nicht. Also viel mehr kannst du einfach nicht in den Ring werfen, als das, was die Cavs da aufgeboten haben. Es hat dann am Ende trotzdem nicht gereicht. LeBron hat danach gesagt, it's a miss or make league, so ist es halt. Ein, zwei Würfe, die bei den Warriors nicht fallen, die bei den Cavs fallen, dann gewinnen sie das Ding. Es liegt nun mal so unfassbar nah beieinander dann am Ende auf dem Niveau. Unglaublich. Jetzt natürlich kann man theoretisch hingehen und sagen, Kevin Love hatte Probleme mit dem Wurf. Ja gut, dafür war LeBron weiterhin unfassbar. Kyrie war sensationell. J.R. Smith, Shoutout übrigens. Ich habe gesagt, 5-3er knallt da rein. 5-3er hat er reingeknallt.
Also der hat auf jeden Fall geliefert.
Ich habe das Over genommen, leider, glaube ich. Naja, ärgerlich. Aber auf jeden Fall hat er das geliefert, was man sich von ihm erhofft hat in dem Heimspiel. Also das war nicht perfekt von Seiten der Cavs, aber verdammt nah dran. Und dass das dann am Ende des Tages nicht reicht, das ist die Überschrift dieser Serie. Es ist so bitter. Es muss so bitter sein. Also ich weiß nicht, wie die Stimmung im Lockerroom der Cavs gerade ist. Oder gerade ist es gut, aber nach dem Spiel war, da wird es den ein oder anderen niedergeschlagenen Kopf gegeben haben. Und das auch verständlicherweise.
Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt erstmal mit allgemein taktischen Adjustments und was im Spiel so insgesamt passiert ist, gehen wir doch einfach nochmal tief wirklich in den Stretch rein. Und JR, sprichst du gerade an, dein Over wäre wirklich zustande gekommen, wenn er seinen auch zugegebenermaßen wieder absolut wilden Wurf aus der Ecke da getroffen hätte. Also klar, es war ja wirklich crazy, weil es waren ja auch 8 Field Goal Attempts gegen 5 Field Goal Attempts, obwohl die Cavs wirklich scoreless gegangen sind quasi die letzten 3 Minuten und die Warriors ihren 11-0 Run bekommen haben. Es gab ja sogar noch die Possessions mit den Offensiv-Rebounds. Also es war wirklich unfassbar. Ich habe mir noch mal ein kleines bisschen aufgeschrieben. Wir hatten natürlich erstmal wirklich den JR-Swish, dann halt den angesprochenen James-Offensiv-Rebound. Dann kam halt eben dieser wilde JR-Wurf. Und wenn der fällt, dann ist das der Dagger. Dann ist das Ding durch. Dann führen sie mit 9 Punkten und das ist das Ding außer Ende. Aber es ging dann nicht mit dem Defensiv-Rebound weiter. Dann kommt ein LeBron James reingeflogen, spielt einen guten Pass zu Kevin Love. Der wird dann gestrippt. Ob es ein Foul war, wer weiß. Gab leider keine Zeitlupe dazu. Also da war mit Sicherheit auch ein bisschen Kontakt an der Hand. Auch wenn da ein Foul kommt, Foul sind sie mit 8 vorne, ist das Ding wahrscheinlich durch. Danach kriegen sie dann wirklich, aber das war natürlich auch wieder ein Key-Faktor. Und was du dir nicht leisten kannst, und da sind wir bei diesen ganz kleinen Fehlern, die sich die Cavs dann doch immer wieder geleistet haben. Gerade in dieser Situation, statt einfach zurückzurennen, gerade auch Kevin Love-Stelle und auch LeBron James, dann wird natürlich wieder über den Call geärgert, dann wird mit den Schiedsrichtern diskutiert. Und auf der anderen Seite war es, glaube ich, Stephen Curry, der komplett einen Wide-Open-Layup bekommen hat. Das darf nicht passieren. Danach haben wir natürlich mal wieder so eine fragliche Kyrie Isolation bekommen, aber fraglich steht da auch in Klammern, weil der hat eine sensationelle Partie abgeliefert und ich mich in dem Moment noch relativ wohl damit gefühlt habe, dass Kyrie da diese ISO spielt gegen Clay, der das da sehr gut verteidigt. Dann holt er auch noch seinen eigenen Offensiv-Rebound, die nächste Possession, und auch da denkst du wieder, so, es geht weiter. Und dann, ja, war es mal wieder nicht der Fall. Ansonsten die letzten beiden Würfe, da wurde auch Kritik wieder geübt. Gerade auch ein Tyronn Lue hat sich darüber geäußert, dass seiner Meinung nach zu wenig der Rim attackiert wurde. Klar, kann man so sagen, aber die nächsten beiden Würfe waren ein Turnaround-Jumper von LeBron James, den er schon sehr hochprozentig trifft. Und bei der nächsten Aktion und quasi letzten Aktion oder vorletzten Aktion, die das Spiel auch mitentschieden hat, LeBron James drive zum Korb, Ja, macht im Prinzip meiner Meinung nach alles richtig, will ich dich natürlich auch nochmal fragen, da kommen jetzt wieder die Kritiker und sagen, das muss er selber abschließen und nicht zu Kyle Korver in die Ecke passen, der dann den Dreier leider nicht getroffen hat und allgemein auch, ja, so ein bisschen Pechvogel des Abends war, gerade in der späten Phase. Meiner Meinung nach macht er da alles richtig, weil Kevin Durant mal wieder perfekter Help-Defense stehst und im Korb steht, drauf wartet, dass LeBron James dahin kommt, von daher alles schief und dann am Ende natürlich der komplette Collapse, auch der mentale Collapse. LeBron James überlässt Kyrie Irving da die letzte Possession, wirklich die 3-Punkte-Klaff da irgendwie zu schließen und ja, natürlich vollkommener Fehler. Dass er den Wurf an sich so nimmt, kann man kritisieren, aber allgemein Zeitmanagement. Die Cavs gerade natürlich in Persona Kyrie Irving kriegen es nicht hin, 2-for-1 sauber zu gehen, müssen danach faulen da auch nicht den richtigen, hätten die Chance gehabt, Draymond Green zu faulen. Also ja, es war ein katastrophaler Stretch am Ende, muss man anprangern, aber letztendlich, ich habe es glaube ich an den Beispielen darlegen können, es war halt auch wirklich mit Pech verbunden. Wenn einer diese Würfe fällt, was auch immer, dann ist es nun mal anders und das Ding geht an die Cavs.
Jo, also erstmal stimme ich dir zu, dass es wahrscheinlich ungefähr 3 Momente gab, die sich für mich eigentlich wie der Deckel dann angefühlt haben oder angefühlt hätten, wenn der eine Wurf gefallen wäre. Da ist natürlich zum einen irgendwie dieser JR-Wurf, wobei das halt so ist er und wenn er die heiße Hand hat und vorher irgendwie 5 aus 9 getroffen hat, kann ich mit dem Wurf irgendwo leben. Ist natürlich trotzdem kein besonders schöner Wurf gewesen.
Ist halt ein 5%iger Wurf wahrscheinlich
richtig,
für jeden anderen.
Es ist halt kein besonders vernünftiger Wurf. Aber ich glaube, die eine Szene, über die viel geredet werden wird, wo ich, glaube ich, relativ nah bei dir bin, was die Meinung angeht, ist das Play von LeBron, wo er dann den Pass in die Ecke auf Korver spielt. Dann natürlich kann man jetzt irgendwo sagen, in einer perfekten Welt penetriert LeBron da nochmal. Sie waren eh schon im Bonusbereich. Also wahrscheinlich kriegt er da irgendwem Foul angehängt oder kann nochmal am Rim finishen, wie auch immer. Wenn es jetzt heute die Possession nochmal spielen würdest, vermutlich würde er dann irgendwie den Drive ansetzen. Aber ganz ehrlich, wofür hast du denn einen der besten Dreier-Shooter in der Geschichte der NBA da in der Ecke stehen, damit er einen offenen Wurf reinknallt? Dafür steht Kyle Korver da und dann musst du ihm darauf auch den Pass geben, musst ihm halt vertrauen, dass er den trifft. Und nach wie vor diesen Wurf, auch wenn Korver irgendwie ein paar Probleme hat in den letzten Tagen, den trifft er immer noch öfter, als dass er ihn nicht trifft, würde ich mal behaupten. Also das ist ein verdammt cleaner Look gewesen. Damit muss man leben können. Also dann brauchst du halt mal so einen Wurf. Dann muss so ein Wurf halt mal fallen. Dann muss entweder ein Kyrie halt mal fallen, ein Wurf von Kyrie mal fallen. Oder ein Kyle Korver muss mal treffen oder ein J.R. Smith oder wer auch immer. Also da würde ich LeBron absolut aus der Kritik nehmen. Das war vielleicht nicht die 1000%ig richtige Entscheidung. Aber meine Güte, ey, was hat er wieder für ein Spiel gemacht? 39, 11 und 8 oder was? Keine Ahnung. Also der war wieder komplett am Limit. Und ich will das eigentlich eher nochmal ein bisschen auf eine höhere Ebene führen. Für mich ist das tatsächlich in der Crunch-Time, und das hat gerade Steve Kerr im Verlaufe des Spiels immer wieder auch seinen Jungs gegenüber betont, und das ist für mich ein absoluter Faktor. Er hat gesagt, das, was insbesondere Kyrie und LeBron da eins gegen eins über 45 Minuten spielen, das wird irgendwann dazu führen, dass sie halt ein bisschen Kraft lassen müssen. Und das hat man dann bei Kyrie spät gesehen. Natürlich, dieser Stepback-Dreier ist einfach dumm. Also vor allem, wenn du absolut kalt von draußen bist. Er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 0 aus 6 Dreier. Hat ein sensationelles Spiel gemacht. Aber der Dreier war halt nicht da. Dann nehme ich keinen Stepback-Dreier über die ausgestreckten Hände von Klay Thompson. Dann muss ich irgendwie da eine andere Lösung finden. Aber es ist dann natürlich auch eine Frage der Konzentrationsfähigkeit, eine Frage der Müdigkeit. Das haben sie zwar so ein bisschen abgetan postgame, aber das ist halt ein Unterschied, ob ein Stephen Curry 39 Minuten spielt und ein Kevin Durant 41 oder ein LeBron James 46. Das irgendwann macht sich das halt bemerkbar und dann hast du da vielleicht, ist es dann das kleine Quäntchen, was irgendwie fehlt, um dann da den Wurf zu treffen, um noch die Frische in den Beinen zu haben, keine Ahnung. Also es war unfassbar eng, es hätte 5 Plays gegeben oder hat 5 Plays gegeben, wenn sie ein bisschen anders fallen, dann gewinnen die Cavs das. So ist es halt, es ist anders gelaufen, es ist unfassbar. Also diese Crunch-Time, die letzten 3 Minuten, episch, einfach episch.
Ja, was Kyrie angeht, ich glaube, die Sache ist halt, viele werden da auch wieder sagen, warum nimmt LeBron James sich da raus, aber ich habe es ja eben schon so ein bisschen angeteasert, war im Prinzip keine schlechte Entscheidung, wenn Kyrie einfach ein bisschen schneller abschließt und den Wurf trifft, dann sagt da keiner was zu, dann ist alles in Ordnung. So war es natürlich schwierig und so, wie es letztendlich ausgegangen ist, denn sie haben fast die volle Shotclock benutzt, fragt man sich natürlich, warum ist da kein Action mehr passiert, warum gehst du Isolation gegen den wahrscheinlich besten Verteidiger in dieser Situation, gegen Klay Thompson und provozierst nicht irgendwie nochmal einen Switch, attackierst eventuell Stephen Curry in der Situation, Situation wäre auch spannend gewesen, nochmal so das Rematch in einer ähnlichen Situation, nochmal Kyrie Irving gegen Stephen Curry, oder warum gehst du nicht Pick-and-Roll-Action mit LeBron James, also wirklich, dass entweder Kyrie Irving die Chance hat, selber abzuschließen oder halt LeBron James einzusetzen, das ist natürlich richtig, richtig dämlich gelaufen und dann endet es auch noch ein bisschen unglücklich da, Andre Iguodala natürlich auch mal wieder sensationelles Play gemacht, hätte auch locker ein Three-Shooting-Foul sein können gegen LeBron James, der dann eventuell ausgleicht, so geht das Ding ganz, ganz bitter nach zu Ende und ich kann es nur irgendwie versuchen, mir nachvollziehen, wie sich die Spieler fühlen müssen, also wirklich absolut unfassbar.
Ja, also die werden am Boden sein, das ist glaube ich auch nachvollziehbar, nichtsdestotrotz haben sie einfach ein brachiales Spiel dahingelegt. Für mich war auch gerade diese letzte Kyrie-Szene gegen Klay mal wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass man das alles nicht so schwarz-weiß sehen kann. Es ist fast der identische Wurf, den er letztes Jahr in den Finals über Stephen Curry trifft. Auch ein Stepback-Dreier gegen eine sehr, sehr gute Verteidigung. Letztes Jahr fliegt er rein, dieses Jahr fliegt er nicht rein. Weder heißt das, dass er den letztes Jahr getroffen hat, dass er besser als Stephen Curry oder der klatscheste Mensch aller Zeiten ist. Noch heißt das, dass er irgendwie eine Vollfritte ist, weil er ihn dieses Jahr nicht getroffen hat. Es ist einfach in dieser Liga unfassbar nah beieinander. Und absolute Nuancen entscheiden dann halt, so ein Spiel zu gewinnen oder am Ende zu verlieren. Natürlich hätte das auch irgendwo, hätte sein können, dass Iggy da irgendwie nicht clean den Ball trifft, sondern LeBrons Hand trifft. Der geht da extremes Risiko irgendwie bei dem Strip. So ist es natürlich das Game-Winning-Play. Ansonsten kannst du da auch der Trottel sein, ähnlich wie Manu mit dem Block gegen James Harden vor ein paar Wochen. Es ist einfach unfassbar nah beieinander. Und wenn du gegen ein Team spielst, was unmenschlich gut ist, dann brauchst du halt dann ja auch das Quäntchen Glück, das nötige bisschen auf deiner Seite, was dann dazu führt, dass du so ein Spiel mal gewinnst. So muss das, ja, es muss unfassbar wehtun. Es ist tragisch. Aber Mann, ey, ich sehe das ja auch. Natürlich bin ich einigermaßen euphorisiert aus Warriors Sicht, aber ich feiere es einfach, dass wir ein verdammt geiles Spiel gesehen haben.
Das ist so, deswegen.
Ich hätte auch lieber einen knappen Cavs-Sieg gesehen, definitiv, als einen Blowout der Warriors. Also da nehme ich dann lieber ein enges Spiel, was zugunsten der Cavs ausgeht, als den nächsten Blowout. Insofern bin ich da ganz froh drüber, dass man endlich mal das vierte Viertel geguckt hat, dass ich hier auf dem Boden in meinem Wohnzimmer saß und irgendwie meine Anspannung kaum ausgehalten habe und nicht wusste, wohin mit mir. Dafür gucken wir die Scheiße, ganz ehrlich.
Ja, also das ist die Sache. Deswegen in dem Zusammenhang jetzt von Langeweile zu sprechen, das ist einfach jetzt nicht angebracht, gerade nach dem Spiel. Es ist unglaublich bitter für die Serie, aber was es für Momente mal wieder gab in dem Spiel. Auch mal wieder wirklich, war ja ähnlich so ein bisschen wie in Game 2, als LeBron James, ich glaube wieder im zweiten Viertel, diesen unfassbaren Dunk hat gegen Kevin Durant und JaVale McGee. Da habe ich wirklich, obwohl niemand neben mir war, diesen Hold-Me-Back-Moment dann auch wieder ausgeführt. Also wirklich unfassbar. Es war natürlich bitter. Was ich ansonsten auch noch sehr ärgerlich finde aus Cavs-Sicht, da musst du dich auch einen Arsch beißen. Wir haben auch in der letzten Episode darüber gesprochen, dass es interessant wird zu sehen, wie die Warriors, die ganze Regular Season da Probleme mit hatten, dieser Situation, wie sie in der Crunch-Time vor allen Dingen offensiv agieren müssen. Und da muss ich dazu sagen, ja, wurden sie im Prinzip nicht gefordert. Sie haben das Spiel durch ihre alles überragende Defensive entschieden und konnten sich ansonsten wirklich darauf verlassen, dass zwei geniale Momente von Kevin Durant gereicht haben. Ich habe eben auch noch den Curry-Layup angesprochen, das ist natürlich viel zu leicht. Also da, dass die Cavs sich nicht in die Lage gebracht haben, da wirklich die Warriors offensiv ein bisschen mehr zu fordern. Dieser Klatschphase, das ist, ja, das muss einen sehr, sehr ärgern.
Ja, mit Sicherheit. Für mich ein Schlüssel, ehe wir nachher, glaube ich, auch nochmal über Kevin Durant individuell ein bisschen reden können. Ein Schlüssel so im Spielverlauf, der jetzt vielleicht einem nicht so ins Gesicht springt, ist für mich so tatsächlich das Thema, ich habe es jetzt hier mal Timing mehr oder weniger genannt. Ich finde, man hatte immer und immer wieder das Gefühl, Conny, Shoutout übrigens, hat diese Analogie aufgemacht bei uns im Wohnzimmer. Das ist ein bisschen wie so ein Kochtopf, der die ganze Zeit wirklich minimal vorm Überkochen ist. Und immer, wenn das Ding drohte zu explodieren, dann hat halt einer mal kurz den Deckel angehoben und es hat nur noch so leicht geköchelt. Also immer, wenn man das Gefühl hatte, die Cavs, jetzt ziehen sie weg, jetzt haben sie das eine Play, was du brauchst, um die Crowd mal richtig reinzuholen, den einen epischen Dunk, einen krassen End-One von Kyrie, wir hatten ja schon ein paar Aktionen, wo die Fans voll da waren, wo man dachten, Alter, jetzt kippt das Ding, jetzt wird's richtig schwer dran zu bleiben, und immer genau dann gab's ein Play von den Warriors, gar nicht so spektakulär, aber einfach ein solider Wurf, was auch immer, ein guter Stop defensiv oder ein Hustle, ein forcierter Turnover, wie auch immer. Irgendwie ein Play, was dazu geführt hat, dass dieser absolute Dampf mal wieder so ein bisschen runtergekocht wurde, dass man nicht das Gefühl hatte, jetzt rennen die Cavs weg damit. Das hast du als Heimteam immer, damit haben auch die Warriors ihre Probleme, und ich fand, dass es bestimmt 5-6 Momente gab, wo es wirklich kurz davor war, jetzt kippt das Ding, jetzt geht's gleich dahin, und dann haben sie halt immer wieder irgendein Bailout, irgendeinen, der dann mal einen Wurf trifft, ob ein Sean Livingston mal einen Wurf trifft oder ob hinten mal ein solider Stop geholt wird, dass eben genau das nicht passiert, war für mich ein Riesenschlüssel, dass du im Spiel geblieben bist, weil das dritte Viertel, Shoutout an dein Video nochmal, da haben die Cavs diesmal einen deutlich besseren Job gemacht. Also da sind sie mal nicht überrannt worden, im Gegenteil, und da hätte das Ding auch sehr, sehr fix kippen können.
Ja, das dritte Viertel, du sprichst es an, haben wir wirklich phasenweise auch spektakuläre Defense der Cavs gesehen. Also da haben wir auch immer wieder drüber gesprochen, inwiefern die da irgendwie wettbewerbsfähig sind. Hat man gesehen, dass sie es über große Phasen schaffen, aber genau das habe ich ja auch gesagt in diesem Kontext. Sie schaffen es halt nicht wirklich 48 Minuten lang konstant. Und deswegen waren da immer so kleine Mental Lapses damit bei, die dann einfach direkt bestraft werden. Dafür sind sie zu gut. Drittes Viertel muss man natürlich ansprechen, Kyrie Irving, unglaublich. Also hat, glaube ich, zementiert, dass er, was so die Guards angeht, auch da kannst du auch All-Time gehen, wirklich einer der spektakulärsten und effizientesten Finisher aller Zeiten ist. Also was er da wirklich raushaut, ein Arsenal an Layups, was er da wirklich rauslattet, absolut unfassbar, gerade in einem Moment als LeBron James, der auch, muss man halt leider erwähnen, unfassbar sensationell angefangen hat. Also wirklich eine alles überragende erste Hälfte gespielt hat. In der zweiten Hälfte, da muss man natürlich wieder über Thema ja, Erschöpfung sprechen, nur noch 4 aus 13 gegangen ist, nicht mehr ganz die Körner hatte, dass er da wirklich übernommen hat. Und ansonsten muss man auch leider wieder erwähnen, was ja letztendlich, wenn man ganz stumpf mathematisch geht, entscheidender Faktor war. Du musst nur ins Plus Minus gucken von LeBron James. Da steht ein fettes Plus, war natürlich auch Ende des ersten Viertels, als sie einfach diesen 10-0-Run in diesen 2 Minuten ohne LeBron James bekommen haben. War natürlich ein absoluter Killer. Plus da finde ich diese Analogie sehr spannend, die Conny da ja scheinbar gemacht hat, sehr, sehr treffend, weil da ja die Cavs auch wieder überragend reagiert hatten. Für mich war das so der Moment so, ach du Scheiße, jetzt entgleitet das Spiel wirklich wieder komplett, aber da wirklich ganz, ganz stark reagiert, vor allen Dingen defensiv und auch diesen Sturm da wieder abgewehrt.
Ja, kann man nicht anders sagen. Natürlich ist es einfach hammerhart, wenn LeBron James im gesamten Spiel für 2 Minuten auf die Bank geht und du da sofort einen Instant 10-0-Run irgendwie in knapp 2 Minuten bekommst. Das tut halt wahnsinnig weh, dass das dritte Viertel von Kyrie also absolut unmenschlich war, großartig anzusehen, auch für mich als Warriors-Sympathisant. Sensationell, was der Kerl da finishen kann. Ich war zu der Phase, fand ich das auch den richtigen Weg, einfach zu sagen, jetzt hat LeBron halt mal ein bisschen Hilfe, jetzt hat er mal genau das, was er braucht, mal 5 ruhige Minuten, ein bisschen Entlastung, dass er mal Kyrie übernehmen lassen kann, genau dafür ist er am Ende da. Insofern hätte ich erwartet, dass LeBron hinten raus vielleicht sogar ein bisschen mehr Kraft hat, weil er diesmal, ja, er hat wieder alles gemacht, irgendwo ja, aber er hatte auch mal seine paar Minuten, wo Kyrie wirklich komplett übernommen hat und er sich so ein bisschen zurücknehmen konnte. Trotzdem musste er defensiv mal wieder ackern ohne Ende, wie das gegen diese Warriors halt so ist. Dann fehlt es halt hinten raus ein bisschen. Sensationelles Viertel von Kyrie. Allgemein hat er im Prinzip das geliefert, was alle sich von ihm erwartet haben. Nichtsdestotrotz steht da am Ende -9 im Boxscore. Es ist halt, er ist ein elitärer Scorer. Aber ganz alleine reicht's dann halt auch nicht. Wenn LeBron James auf die Bank geht, dann bist du nicht mehr wirklich konkurrenzfähig, zumindest nicht gegen dieses Team. Ja, was soll man sagen? Kevin Love hatte jetzt irgendwie bisher eine saugute Serie, hat auch hier wieder eigentlich kein so schlechtes Spiel gemacht, gereboundet wie ein Schwein, ein paar offensive Bretter geholt, gut verteidigt, 6 Steals geholt, trifft vorne halt den Wurf nicht. Da kannst du jetzt auch wieder ins Boxscore gehen und sagen, 1 aus 7 von draußen und da waren cleane Looks dabei. Wenn der nur 2 oder 3 aus 7 von mir aus trifft, dann bist du ganz gut unterwegs, aber außer JR war halt keiner von draußen so richtig heiß. LeBron hatte seinen Wurf, also da will ich dich erstmal fragen, er hat für mich so ein bisschen einen anderen Ansatz gehabt. Er hat etwas mehr den Jumper gesucht, etwas mehr auch den Dreier genommen, mit ein bisschen mehr Volumen. Das, was du dir auch erhofft hast von ihm, hat den zwischenzeitlich sehr, sehr gut getroffen. Das war so der Moment, wo Conny und ich uns hier angeguckt haben, als er, ich glaube, 2 in Folge from Downtown reingeknallt hat und ich dachte, ey, das wird schwierig, wenn der jetzt auch noch den Dreier irgendwie über 50% trifft, dann hält sie ihn halt gar nicht mehr auf. Hinten raus hat sich's dann wieder etwas korrigiert. Also hast du ein bisschen einen anderen Ansatz von LeBron gesehen oder war das im Prinzip das gleiche in grün?
Nee, es war genau das, was ich gefordert hatte. Also deswegen war ich auch höchst zufrieden. Also ich fand es überragend, so wie er da rangegangen ist. Am Ende hat er mir natürlich wieder ein kleines bisschen zu viel gesettelt. Da fragt man sich natürlich immer, gerade wenn er kaputt ist, warum postet er nicht einfach mehr auf? Oder du guckst auch wieder ins Boxscore und ich weiß nicht, wie viele Attempts er hatte von der Freiwurflinie, aber es waren definitiv nicht viele. Und da ist natürlich so ein großer Punkt. Gerade wenn er platt ist, wenn es wirklich schwer wird, diese Würfe reinzuknallen oder auch diese unfassbaren Drives jetzt mal zu finishen, dann sieh doch irgendwie zu, dass du an die Linie kommst. Und er ist unfassbar gut in Post-Up-Situationen. Das war so ein bisschen der Punkt, den ich mir natürlich mehr gewünscht hätte.
Ja, aber ich glaube auch da, er wird das nie zugeben wollen und das werden natürlich Cavs Verantwortliche auch nicht so sehen. Für mich ist das einfach ein Faktor, ist diese Müdigkeit. Da fehlen dir ein paar.
Ja, platt 100 Pro.
46 Minuten ist was anderes als 42 Minuten. Das hört sich jetzt irgendwie dumm an, aber das sind ein paar Minuten, die unfassbar wehtun. Und wenn ich mir angucke, die Warriors spielen halt 11 Leute mit relevanten Minuten. Die schmeißen auch mal einen Rookie in McCaw rein, der da mal ein paar Minuten spielt und da ein bisschen Verantwortung bekommt. Bei den Cavs hast du im Prinzip, was hast du, 9 Leute, wobei Deron Williams nur da so ein paar Minuten bekommen hat, also eigentlich sind es auch gefühlt nur 8. Dann müssen deine Stars halt mehr spielen und dann tut es dir irgendwann weh. Also ich kann das schon verstehen, dass Steve Kerr da immer wieder drauf gebaut hat, zumal sie nun mal auch in den 44, 45, 46 Minuten einfach eine extreme Usage dahinlegen. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber die muss pervers gewesen sein heute von Kyrie und LeBron. Und gerade diese intensive One-on-One-Offense ist halt super anstrengend. Also ich würde mal sagen, 40 Minuten von LeBron sind auch anstrengender als 40 Minuten von Durant, weil das einfach eine andere Art zu spielen ist. Es mag ein Faktor sein, warum es dann hinten raus halt irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen die Beine fehlen, ein bisschen die Frische fehlt, die mentale Frische, die körperliche Frische. Aber nach wie vor, am Ende des Tages, ist es halt ein Ding, wenn KD nicht zwei irre Würfe trifft, und das wäre für mich jetzt gleich mal das nächste Thema, dann gewinnst du das Spiel und du sagst, alles richtig gemacht, natürlich in so einem vermeintlichen Do-or-Die-Game 3, was du wirklich gewinnen musst, natürlich spielst du deine Jungs da, von mir so 47, von mir so 48 Minuten. Aber mal ehrlich, haben sie die zweite Halbzeit durchgespielt? Ich meine, die haben sogar beide komplett die zweite Halbzeit durchgespielt. Das ist dann halt ein bisschen hart, wenn du da nicht mal eben 2-3 Minuten bekommst, wo du ein bisschen durchpusten kannst.
Auf jeden Fall. Und ich habe mich auch einmal tot geärgert. Könnte auch so ein Schlüsselmoment gewesen sein, als er einmal wirklich, als LeBron James im Vollsprint dann nochmal Klay Thompson daher eiert. Man hatte kurz ein Gefühl, wird das der nächste epische Chase-Down-Block, aber dann war Klay doch ein bisschen zu flink und hat natürlich auch alles richtig gemacht und hat den da irgendwie nicht hochgelegt, sondern einfach gestopft. Und dass er da dann auch nochmal ein paar Körner lassen musste, ja, das tut weh. Nee, es ist ein kleines bisschen bitter. Wir können gleich sehr gerne zu deinem Kevin Durant kommen, aber ich gehe nochmal kurz 1-2 Schritte zurück und möchte nochmal über Kevin Love reden, weil da habe ich jetzt auch schon viel gesehen, gerade wenn man wieder auf diesen Plattformen, auch bei Facebook unterwegs ist, natürlich hier NBA-Memes und so weiter, alles so auf dem Niveau, da sind natürlich alle jetzt auch mit bei oder selbst YouTube-Kommentare, alles was man momentan liest ist, 1 aus 9, du musst Kevin Love traden, und das ist für mich allergrößte Schwachsinn und möchte ich nochmal wirklich mit vollem Nachdruck, mit voller Emphasis hier auf jeden Fall nochmal darstellen. Für mich hat der eine sehr, sehr gute Partie gemacht, also du musst ihm vielleicht ein 1-Minus geben, weil der Wurf da nicht da war, aber das war glaube ich einfach mit Wechselwirkung, weil der Typ hat geackert wie ein Blöder. Also da muss man eher mal wieder zu Tristan Thompson gucken, was der da wieder hinterlassen hat für eine Lücke, und die hat Kevin Love komplett geschlossen. Also die 6 Steals kommen nicht von irgendwo her, da waren noch jede Menge andere Deflections mit bei. Der hat unfassbar gute Interior Defense gespielt. Also man hat sich echt gefragt, wo kommt das auf einmal her? Ich habe ja schon lange gesagt, dass er ein kleines bisschen unterschätzt ist, wirklich als Verteidiger. Aber was er da wirklich geleistet hat, muss man wirklich sagen, Hut ab. Und nur das hat die Cavs auch überhaupt in die Position gebracht, dass das Spiel so knapp ist. Klar kannst du jetzt auf die andere Seite gehen und sagen, ja, wenn er 2-3 Würfe mehr trifft, dann gewinnen sie. Das ist auch definitiv so. Bloß dann würden wir wirklich von einer alles überragenden 1-Plus-Leistung reden. Also Kevin Love hat für mich eine extrem gute Partie gespielt.
Kann ich tatsächlich nur unterschreiben. Also das war ein bockstarkes Spiel von Kevin Love in fast allen Belangen. Dass du dann nicht noch 4, 5 Dreier reinknallst, das wäre dann die absolute Spitze und Krone obendrauf. Aber bin ich absolut bei dir, hat sensationell gearbeitet, hat gebeastet, hat 13 Rebounds geholt, 6 Steals geholt, war unfassbar aktiv, war am offensiven Brett aktiv, ist an die Linie gekommen. Also hat dir immer wieder die extra Possession irgendwie gesichert. Da würde ich, wenn es dann Richtung individueller Kritik geht, wobei ich da nach so einem Spiel eigentlich nicht wirklich hingehen würde, dann wäre es natürlich Tristan Thompson, der wieder nah an der No-Show ist. Er hat irgendwie einen sehr schönen Block gehabt gegen so ein Layup von Stephen Curry. Ansonsten war da nichts los. Kein Punkt, 3 Rebounds in 23 Minuten, absolut kein Faktor gewesen mal wieder. Also solange der da nicht irgendwie den Monster-Turnaround bekommt, dann wäre er eher derjenige, wo man sagen muss, das war jetzt irgendwie ein bisschen dünn über die Serie. Für mich spielt Kevin Love, hat ein sensationelles Spiel gemacht, spielt eine sensationelle Serie. Also da finde ich auch, das ist dann tatsächlich so NBA-Meme-Niveau, was ab und an mal ganz unterhaltsam ist, aber in der Regel halt eher ein ziemlich grauenhaftes Niveau, so rein inhaltlich. Also doll ist es nicht. Für mich war das ein sehr, sehr, sehr starkes Spiel von Kevin Love. Kann ich mich nur anschließen.
Ja, klar, so ist es. Dann gehen wir mal weiter zu deinem KD.
Ja, habe ich eigentlich in erster Linie mal eine Frage an dich. War das, also das im Sinne von der Transition 3 über LeBron James, war das der wichtigste Wurf in der Karriere von Kevin Durant, will ich wissen von dir?
Ja, gut, wird wahrscheinlich so sein. Clickbaiting. Ja, mein Gott, also, ja, war ein starker Wurf, muss man sagen. Klar, es war der entscheidende Wurf. Es war sehr, sehr gut gemacht und war natürlich jetzt das Lock dahinter, dass Kevin Durant, außer der unwahrscheinliche Fall ein, dass die Cavs doch noch in 7 gewinnen, dass Kevin Durant der Finals MVP sein wird. Und das hat er sich in den ersten 3 Spielen wirklich verdient. Wie gesagt, also, es war eine schwierige Situation auch für die Warriors. Auch bei denen hat nicht alles geklickt. Und da hat er dann wirklich geliefert und man hat es gemerkt, er hat sich diesen Status durch sein Talent, aber vor allen Dingen auch durch seine gute und harte Arbeit in der Regular Season, hat er sich den Status wirklich erarbeitet, dass da alle wirklich voll mit im Boot sind, wenn er in diesen Situationen den Ball bekommt. Also Klay Thompson hat es auch nochmal ganz stumpf in der Press Conference gesagt, so, ja, so, was will man denn halt machen? Wir haben jemand, der ist 7 Feet groß, kann über jeden rüberwerfen, hat ein sehr gutes Handle wirklich für seine Größe und kann offensiv alles machen, was er will. Natürlich gibt man demjenigen die Ball in der Hand und hat er halt getroffen, so ist es. Hätte er verworfen, würde man jetzt wieder drüber reden, ja, KD ist ein Joker und er wird niemals great sein. So ist er jetzt eventuell schon besser als LeBron James, so wie viele Idioten das sagen. Von daher, es ist halt immer, geht schnell hin und her.
Ja, absolut. War für mich tatsächlich auch eines der spannendsten Geschichten. Haben wir im Vorfeld der Serie drüber geredet. Jetzt haben wir es das erste Mal bekommen. Wirklich die absolute Crunch-Time. Wie spielen die Warriors? Was spielen die Warriors? Wer ist dann wirklich derjenige mit dem Ball in der Hand? Ich wusste es bis heute nicht, weil sie nicht wirklich in der Situation waren. In den ganzen Playoffs nicht, in den Finals nicht, in der Regular Season sowieso nicht auf dem Niveau. Jetzt war es das erste Mal so weit und es war relativ offensichtlich. Kevin Durant ist unser Mann, der kriegt den Ball in die Hand. Make a play. Ob der dann am Ende schießt oder nicht. Aber wenn du diesen unfassbaren Luxus hast, dass eben nicht wie im letzten Jahr, wenn die Spiele tight geworden sind, dann wusstest du, jetzt geht der Ball zu Stephen Curry, dann wird wahrscheinlich irgendwie versucht, ihn gegen Big Man zu switchen und zu isolieren, und dann wird es den Step-Back-3 oder der Versuch sein, irgendwie in die Zone zu kommen, was mit seiner halben Fitness auch nicht wirklich machbar war. Da waren sie viel, viel ausrechenbarer. Natürlich waren sie auch letztes Jahr in der Crunch-Time ultra gefährliches Team, aber da wusstest du so ein bisschen, was kommt jetzt. Ich glaube, die Cavs wussten selber nicht genau, wer ist denn jetzt eigentlich derjenige, der hier vorangeht. Sehen wir gleich irgendwie eine Curry-Isolation, sehen wir Kevin Durant, was auch immer. Am Ende war es Durant. Und natürlich ist es relativ simpel, so wie Clay es sagt. Der Typ ist 7 feet, kann sich jeden Wurf auf dieser Welt erarbeiten oder nehmen, wenn er ihn möchte. Und wird immer einen ansatzweise vernünftigen Look bekommen, einfach weil er 7 feet groß ist und über fast jeden rüberwerfen kann. LeBron so minimal zu zögerlich beim Closeout, aber er hat es auch selber danach gesagt. KD hat so ein bisschen diesen Wurf, dass er immer noch nach vorne springt, wenn man so will. Das heißt, wenn du ein bisschen zu dicht dran bist, faulst du ihn sofort. Willst du ernsthaft Kevin Durant dann irgendwie 3 Freiwürfe geben? Auf gar keinen Fall. Dann versuchst du halt, ihn noch einigermaßen zu contesten. Hat er noch einen ganz guten Job gemacht. Der ist halt ein Stückchen größer und da knallt er dir das Ding halt rein. Absolut, wenn das Ding auf den Ring geht, dann stellen wir uns alle hin und sagen, boah, KD, ISO-Player, so wie damals bei OKC, was soll das? So ist es halt, Money in the Bank, wahrscheinlich der wichtigste Shot von ihm in der Karriere, ohne dass ich jetzt hier clickbaiten will. Aber ist natürlich für ihn ein unfassbar wichtiger Wurf gewesen, dass das Ding dann da reinfliegt. Das ist halt der Unterschied zwischen den Warriors im letzten und in diesem Jahr. Haben wir immer wieder thematisiert. Da steht jetzt halt ein Hall of Famer, ein MVP, ein epischer Scorer. Ist halt was anderes, als wenn es Harrison Barnes ist.
Ja, jetzt fangen wir schon wieder mit Harrison Barnes an. Also wirklich, lass doch mal den armen Jungen in Ruhe. Der hat eine gute Saison in Dallas gespielt. Hat er. Und wird auch in den nächsten Jahren wieder gut sein. Den lassen wir jetzt mal ganz fein raus. Ja, nein, es ist die perfekte, schöne Welt gerade Harrison bei den Golden Barnes. State Warriors. Es ist jetzt, wenn sie jetzt, wie viele natürlich damit rechnen, jetzt sauber durchgehen, dann ist es im Prinzip perfekt gelaufen. Du hast KD gezeigt, was er haben kann. Genau das hat er bekommen. Also all das, was ihm, glaube ich, in diesen Gesprächen vor der Saison versprochen wurde, ist tatsächlich eingetroffen. Und dann läuft es auch noch in dem Sinne perfekt. Es wurde ja schon geleakt. Ich weiß nicht, Ramona Shelby hat es, glaube ich, über Sources bestätigen können, dass Kevin Durant bereit ist, ein bisschen weniger Geld zu nehmen, damit sie wirklich alle resignen können. Das ist dann natürlich auch ein schöner Move von ihm. Dadurch wird Stephen Curry in der Lage sein, seine Anerkennung darüber zu bekommen, dass er seinen Supermax bekommt. Dann wird es erst in ein paar Jahren wieder interessant, was die Warriors angeht. Wir werden ja natürlich in der Offseason auch wieder unsere Previews machen und da auch wieder über die Golden State Warriors reden. Aber es sieht natürlich alles sehr, sehr, sehr perfekt aus. Aber ansonsten will ich auch nochmal sagen, also wirklich alles Lob, das hat KD sich auch wirklich verdient. Aber nochmal wirklich darauf zurück, die Leute, die jetzt schon anfangen, und das sind ja auch Spieler, und Dwight Howard hat es rausgehauen, Paul Pierce hat rausgehauen. Das ist echt so. Das ist, ja, Mouthbaiting, muss ich mal so sagen. Also es ist wirklich, es ist keine Ahnung, was da los ist. Ich finde es absoluter Schwachsinn und da muss man sich auch nochmal ganz simpel vorstellen. Auch alle LeBron-Hater. Denkt doch einfach mal kurz um die Ecke und stellt euch vor, dass LeBron James und Kevin Durant kurz mal die Plätze tauschen würden und diese Serie nochmal neu spielen würden. Glaubt ihr ernsthaft, dass es für die Cleveland Cavaliers besser ausgehen würde als jetzt gerade? Also wirklich, das ist einfach absoluter Schwachsinn.
Ja, muss man, glaube ich, auch nicht ernsthaft thematisieren. Also das Thema muss man nicht größer machen, als es ist. Es ist Bullshit, das wissen wir alle. Auch wenn das jetzt ein Sweep werden sollte, ändert das nichts daran, wer gerade und wahrscheinlich im nächsten und auch im übernächsten Jahr noch der beste Spieler der Welt sein wird. Das war LeBron James, das ist LeBron James und das würde auch noch 1-2 Tage mehr sein. Also da muss man jetzt nicht irgendwie einem saltigen, überalterten Paul Pierce, der sich kaum noch bewegen kann, irgendwie an der Lippe hängen und seine Aussagen da größer machen, als sie sind. Das ist halt der Bullshit, der dann rauskommt. So schwarz-weiß ist gerade die Social-Media-Welt, so schwarz-weiß ist die Sportwelt. Es ist halt so, wenn LeBron jetzt dieses Spiel gewonnen hätte, dann wäre es wahrscheinlich wieder komplett andersrum gegangen. KD fängt er an zu choken, LeBron trägt er die Cavs wieder zum Ultra-Comeback. Also das ist halt einfach der ganz normale Bullshit, den man leider Gottes ertragen muss. Gehört irgendwo dazu, solange es in Maßen ist, finde ich es auch ganz unterhaltsam. Aber nein, auch ich als KD-Fan und nicht zwingend LeBron-Fan würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, Kevin Durant ist der beste Spieler der Welt. Er ist der beste Spieler der Serie aktuell vielleicht, wobei auch das ist ja irgendwie Äpfel und Birnen. Aber nein, ist er nicht. Und nichtsdestotrotz ist er ein episch geiler Buffer. Buffer vor allem, ja. Ich weiß gar nicht, wie er Fußball spielen kann. Mit den Füßen wahrscheinlich nicht besonders gut, aber anderes
nee,
Thema.
Nee, auf jeden Fall nicht mit diesen krumm langen Dingern. Also wirklich unfassbar. Müsst ihr euch nochmal ein paar Fotos angucken. Kevin Durant.
Unfassbar.
Feet, wirklich sehr, sehr spannend. Dürfte so Schuhgröße 57 sein. Also wirklich, die sind noch länger als die von Shaq. Absolut unfassbar. Was ich auch noch spannend fand, in der Pressconference, Steve Kerr hat da ja so kurz mal so einen leichten Freudchen rausgehauen und ist dann ganz, ganz schnell wieder zurückgerudert. Hat aus dem Kontext heraus gesagt, KD weiß, dass es sein Moment ist. Es ist ja auch sein Team und hat sich dann kurz ertappt gefühlt und hat dann danach nochmal in 7, 8 Nebensätzen wirklich nochmal kurz erklärt, dass er damit ja natürlich nicht meint, dass es nicht nur sein Team ist, aber also war sehr spannend zu sehen, dass es tatsächlich jetzt doch schon so schnell ging, dass es scheinbar Kevin Durants Team ist.
Ja, fand ich auch einen ganz unterhaltsamen Moment. Ich glaube, das ist, ohne dass wir das jetzt in epischer Breite diskutieren müssen, auch eher das Naturell eines Kevin Durants als eines Stephen Curry ist, so der absolute Anführer da zu sein. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das irgendwie de facto klar ist, dass es KDs Team ist und er da irgendwie was verraten hat, was wir alle irgendwie nicht wussten oder was auch immer. Das ist halt irgendwie ein zweiköpfiges Monster, gerade an der absoluten Spitze, wenn du dir den Rest der Teammates anhörst. Die reden immer über unsere beiden Anführer. Da gibt's jetzt nicht so den personellen Bezug auf einen der beiden, aber ja, vielleicht ist es mittlerweile so, dass wenn du dich entscheiden musst, dass es dann ein Ticken mehr KD als Stephen Curry ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist mir auch scheißegal, das sind einfach zwei heftige Leute, reicht mir soweit.
Ja, es wird wieder spannend zu sehen, wie das dann in den nächsten Jahren so laufen wird. Man kennt das ja. Es wird auch bei Stephen Curry wieder der Fall sein. Deswegen sollten wir uns alle nochmal kurz wirklich das im Hinterkopf behalten, wie gut Stephen Curry auch gerade in dem NBA Finals steht. Weil man wird's hören. Je nachdem, wie die Karriere jetzt weitergeht von ihm, wird man da in 10, 15 Jahren wieder drüber reden, dass er in seinen ersten 3 Finals Jahr 1 gechoked, Glück gehabt, dass seine Teammates besser waren. Andre Iguodala Finals MVP. Jahr 2 gechoked, verloren. Und Jahr 3 hat ihn ja auch nur Kevin Durant getragen. Also auf jeden Fall in bevor man das in 10 Jahren sagen wird.
Ja, vermutlich ist das so. Wie halt auch vor, weiß ich nicht, 7 Monaten Kyrie Irving klar besser als Stephen Curry war. Das musste man sich dann halt auch anhören. Ist halt auch nicht so, aber mein Gott, das ist halt irgendwie, das gehört so ein bisschen zum Geschäft. Ich will jetzt mal die Transition fahren. Andersrum. Ich will nochmal kurz Klay Thompson feiern. Haben wir zwar auch im letzten Podcast schon gemacht, aber den kann man nicht genug feiern, den Kerl. Also was der gerade im ersten Viertel da wieder abgezogen hat, auch das war für mich so einer der kleinen Schlüssel. Hat natürlich auch Steve Kerr danach gesagt, so in der Historie der Warriors, auswärts in den Playoffs, erst recht bei den Cleveland Cavaliers, wurden sie in Spiel 3 eigentlich fast immer abgeschossen, wurden absolut überrollt. Die Gefahr war auch diesmal wieder da, weil die Cavs wieder sehr, sehr gut angefangen haben. Und nichtsdestotrotz waren die Warriors irgendwie wieder kurz vor 40 Punkten am Ende des ersten Viertels, waren mit 7 vorne. Vor allem, weil Klay Thompson halt mal wieder seinen Dreier gefunden hat. Unfassbar, der Typ ist einfach nur unfassbar, was der verteidigt und wie der vorne dann ja mal eben 30 Punkte reinstreut, die sich irgendwie anfühlen wie 15, aber es sind am Ende 30 aus 18 Würfen, 6 aus 11 Dreier. Es never doubt the shooter, ey, krasser Typ.
Ja, auf jeden Fall. Das erste Viertel war absolut unfassbar. Natürlich sind seine Defensiv-Stats jetzt in diesem Spiel ein kleines bisschen runtergezogen worden, weil Kyrie Irving halt wahnsinnige Würfe zum Teil getroffen hat. Aber man hat's ja gesehen. In Key Possessions ist er einfach immer wieder da. Und ich fand auch für mich wirklich, das war nochmal ein Moment, wo ich dann tatsächlich doch nochmal schmunzeln konnte. Auch er mal wieder auf dem Podium, durfte er als erster Spieler nach dem Trainer auch wirklich rauf. Absolut verdient. War auch wieder eine ganz, ganz spannende Geschichte zu sehen. Die geilsten Interviews macht wirklich Klay Thompson. Als er irgendeine Frage bekommt, so ein bisschen nicht wusste, was er sagen wollte, dann guckt er aufs Boxscore, um da irgendwas zu finden, kommt komplett ins Schwimmen und stammelt sich da irgendwas zurecht. Also man kriegt ja, hat man ja schon oft gesehen, dass er auch einfach mal so komplett zoned out ist während Interviews. Also einfach ein geiler Typ.
Ja, sehr stabil. Ich habe noch einen kleinen Antrag an dich. Du musst auf jeden Fall nachher mal ganz kurz, weil mein Photoshop auch gerade nicht verfügbar ist, ein Bild zwischen Ali G und Klay Thompson heute mit dem Look auf der Pressekonferenz zusammenschneiden. Das könnten Brüder sein. Also sowas akkurat ist die Hairline. Also Klay Thompsons Hairline ist akkurat die Bademütze von Ali G. Also das ist definitiv ein und dieselbe Person, bin ich mir sehr sicher. Worauf ich jetzt hinaus wollte, eigentlich als nächstes oder abschließendes Thema. Du hast es vorhin schon gesagt, 99,9% der Öffentlichkeit halten diese Serie jetzt dann tatsächlich für beendet. Trotz dem epischen Kollaps im letzten Jahr gehörst du zu den 0,1%. Ich nehme mal an, also kannst du dir noch ein Szenario außerhalb von Verletzungen vorstellen, in dem wir wirklich die Kirsche auf der Torte sehen, letztes Jahr was geschafft, was noch nie passiert ist, von 1-3 hinten noch gedreht, dies Jahr etwas, was erst recht noch nie passiert ist, von 0-3 hinten, gibt es dieses Szenario wirklich oder klammern wir uns da einfach an den kleinsten aller Strohhalme?
Bring mich nicht in so eine ekelhafte Lage, Anne Thegen. Also wirklich, ich habe es in der letzten Episode gesagt, dass ich nicht anfangen werde zu zweifeln. Deswegen werde ich das jetzt mal ganz geschickt umschiffen und es genauso sehen wie LeBron James, der nach dem Spiel gesagt hat, dass er die ganze Sache ab jetzt one possession at a time sieht. Und für mich ganz klar, du musst einfach Spiel nach Spiel gehen. Du musst versuchen, und das bist du deinen Fans vor allen Dingen schuldig, dass nicht die Golden State Warriors vor deiner Nase feiern. So, das ist ein Must-Win, den musst du gewinnen. Also klar, es ist alles ein Must-Win. Das war jetzt ein bisschen dumm. Aber das Spiel musst du jetzt erstmal gewinnen und dann fährst du nochmal nach Oakland und dann versuchst du einfach wieder das nächste Spiel zu gewinnen. Wenn es auf einmal 2-3 steht, ja, dann wird wieder ein kleines bisschen diskutiert. Also von daher ist es unwahrscheinlich, beziehungsweise eigentlich absolut unrealistisch. Ja, gibt es trotzdem irgendwie ein Szenario? Ja, klar, gibt's irgendwie schon. Und dann können offiziell alle Spieler und das komplette Staff von den Golden State Warriors einfach Karriere beenden instant. Also wenn das passieren sollte, dann ist auch das Internet vorbei. Also genießt das Internet, solange es noch gibt, weil dann ist das weg. Dann brennt das und wird einfach da komplett in Asche versinken. Und irgendwie, ja, das ist also absolut geil.
Kann ich nachvollziehen. Dann auch tatsächlich zu Recht. Also ich unterschreibe die Petition, sofortiges Retirement aller Verantwortlicher im Bereich der Golden State Warriors, wenn das noch verballert wird. Irgendwie bin ich grundpessimistisch, beziehungsweise habe da immer noch so eine minimale Restangst, weil genau wie du sagst, jetzt gewinnst du halt mal Spiel 4 zu Hause mit einem ähnlich guten Spiel. Und dann kommt das Closeout-Game zu Hause, was sie letztes Jahr vor der Brust hatten und verloren haben. Wenn es dann erstmal 3-2 steht, dann kann das ja tatsächlich nochmal wieder spannend werden. Also soweit sollten es die Warriors nicht kommen lassen. Andersrum kann ich mir einfach kein Szenario vorstellen, in dem du dieses Team 4-mal in Folge schlägst. Nicht, wenn sich da keiner verletzt und beide Beine bricht. Normalerweise kann das nicht passieren. Letztes Jahr das Team etwas schwächer gewesen, in großen Anführungsstrichen. Und da mussten wirklich schon 12 Sachen gemeinsam passieren, damit du das noch das 1-3 aus der Hand gibst. Dass du 0-3 mit einem besseren Team aus der Hand gibst, für mich ist das eigentlich nicht ernsthaft vorstellbar. Ob es dann der Sweep wird, keine Ahnung. Ich wünsche mir eigentlich eher, dass die Serie nochmal zurück nach Oakland geht. Irgendwo hätte natürlich auch diese 16-0 Thematik irgendwie ihren Reiz, aber eigentlich auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Ich will nochmal ein verdammt spannendes Spiel 4 sehen als nächstes, gerne mit einem Sieg der Cavs, und dann wünsche ich mir aber auch einen vernünftigen Blowout zu Hause in Oakland. Also damit könnte ich ganz gut leben, wenn ich die Bestellung so durchgeben kann.
Ja, es wäre einfach schöner für alle Beteiligten, glaube ich. Erstmal allgemein für die NBA, dass du dir nicht diesen Vorwurf machen lässt mit 16-0, auch wenn es ein schöner Rekord ist, eine schöne Storyline, ist das ja auf jeden Fall eine Sache, die als negativ ausgelegt werden muss für eine Liga. Dann ist es besser für die Golden State Warriors, das vor ihren eigenen Fans zu machen. Ich glaube, es ist schon immer so eine minimale Genugtuung und die Spieler finden das gar nicht so verkehrt, wenn man in einer fremden Stadt das feiern will und dann nochmal wirklich die Rückkehr in die eigene Stadt hat, dann feiert man halt zweimal. Da freut sich vor allen Dingen Draymond Green, glaube ich, drüber. Aber ich glaube auch, dass es berechtigt werde. Die Cavs haben sich das wirklich auch nicht verdient, mit 0-4 dann nach Hause zu gehen. Von daher wünsche ich mir das definitiv auch, dass Spiel 4 einfach irgendwie an die Cavs geht.
Ja, würde ich unterschreiben. Also ein 4-0 hat diese Serie nicht verdient. Also da gehe ich schon mit. Die Cavs haben mindestens ein Spiel verdient. Das sollen sie sich von mir aus gerne holen. Und dann können wir es zu Hause durchbringen. Habe ich dann auch keine Schwierigkeiten mit.
Dann sind wir doch jetzt mal so weit, dass wir ein paar Hot Takes machen können.
Oha.
Glaubst du, Tristan Thompson spielt übermorgen sein letztes Spiel im Cavs Jersey?
Ach du liebe Güte, das geht mir eigentlich fast einen Schritt zu weit. Aber nee, glaube ich eigentlich eher nicht. Also ich glaube, dass der nach wie vor mit seiner Inselbegabung, wenn man es so nennen will, eigentlich ein wertvoller Teil dieser Cavs sein kann. Wer weiß, wie die in den nächsten Jahren aussehen, was sich da tun wird. Da wird sich mit Sicherheit ein bisschen was tun, erst recht, wenn du diese Serie jetzt deutlich verlieren solltest, wonach es ja aussieht. Aber ich glaube, da wäre dann für mich Tristan Thompson nicht der richtige Adressat irgendwie. Ich gucke dann da eher eine Reihe weiter nach hinten in die völlig überalterten Rollenspieler, die mittlerweile einfach nicht mehr in der Lage sind, dir das zu geben, was du brauchst, nämlich irgendwie produktive 10, 12, 15 Minuten. Die kriegst du aus einem Richard Jefferson nicht mehr. Scheinbar kriegst du sie auch aus einem Darren Williams nicht mehr. Inwieweit du sie noch aus einem Korver bekommen kannst oder einem Channing Frye ist die nächste Frage. Aber ich bin nach wie vor eigentlich überzeugt, dass Tristan Thompson jemand ist, der mit seiner Fähigkeit, defensiv zu arbeiten, gut zu verteidigen und eben auch mal zumindest über Phasen einen Switch am Perimeter einigermaßen vernünftig verteidigen zu können, für einen Big Man jedenfalls, eigentlich da ein wertvoller Teil sein kann, auch wenn der zugegebenermaßen eine katastrophale Serie spielt bisher.
Das ist halt die große Frage. Also natürlich geht das zu weit. Wir werden uns da ganz, ganz ausführlich Gedanken zu machen natürlich und das dann präsentieren in der Offseason, wie es weitergeht bei den Cleveland Cavaliers. Ich habe ja in der letzten Episode einen Lock dahinter gemacht, dass es so auf jeden Fall nicht weitergehen wird. Es ist schon sehr, sehr spannend, weil, wie gesagt, die Kritik jetzt in Richtung Kevin Love zu schieben, fände ich auf jeden Fall einen Tick zu heftig. Im Prinzip hat der Junge sich eigentlich verdient oder hat zumindest gezeigt, dass er reinpassen kann und dass es nicht an ihm liegt, dass es nicht so einfach ist zu sagen, ja, Kevin Love ist halt bei uns und sein Defizit ist zu groß. groß. Den Ruf müsste er eigentlich abgelegt haben nach dieser Serie und dann guckt man halt weiter. Ansonsten ist er halt auf jeden Fall ein schwieriger Kandidat, weil viele Teams, glaube ich, Tristan Thompson angucken und schon das wertschätzen, was er hat, aber dann daneben diesen großen Vertrag sehen. Und ich weiß halt nicht, ob er so ein super tradebarer Kandidat ist. Irgendwie schon, aber auch nicht in einem Deal, der ihn irgendwie instant besser macht. Also wird spannend. Natürlich wird LeBron James mitentscheiden. Eine lange Offseason, viel Zeit, um sich auf jeden Fall Gedanken zu machen. Ich gehe schon so weit, dass sie verloren haben. Nein, das darf ich alles gar nicht sagen. Also in dem Szenario, dass die Cavs verlieren werden, dann hätte LeBron James sehr, sehr viel Zeit. Und dann, ja, kann natürlich auch was ganz Verrücktes passieren. Vielleicht sehen wir doch Melo und Chris Paul beide nächste Saison bei den Cleveland Cavaliers. Mal sehen. Soweit greifen wir.
LeBron bei den Lakers, nicht. Dachte ich, wäre aktuell der Plan.
Was? Alle zu LeBron den Lakers?
Bei den Lakers, dachte ich, wäre aktuell der Plan.
Ja, er ist Free Agent. Da wurde ja bisher noch nicht drüber gesprochen. Er ist Free Agent und klar, wenn da irgendwie völlig was schief geht und sich der Owner der Cleveland Cavaliers auf einmal entscheidet, so, ich mach das Portemonnaie zu, ich sehe aktuell nicht, dass wir irgendwie Champion werden können, dann kann man natürlich alles sehen, aber das wird definitiv also, nicht passieren. Die Cavs werden sich optimal aufstellen, aber wenn du jetzt davon sprichst, Tristan Thompson mit seiner Inselbegabung, die Sache ist halt so und es wird auch in der nächsten Saison sein, die Cleveland Cavaliers gucken natürlich auch in der kommenden Saison 17-18 auf ein einziges Team und das sind die Golden State Warriors. Also werden sie ihren Kader natürlich zu 100% so justieren, dass sie die Lektionen, die sie jetzt bekommen haben, dass sie einfach sich da wirklich optimal aufstellen, um da irgendwie Paroli zu bieten. Und wenn da ein Tristan Thompson nicht mehr dazugehört, weil wir gesehen haben, was in dieser Serie passiert ist, dann müssen sie da agieren und dann wird's spannend.
Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, keine Frage. Das ist, wenn diese Serie jetzt kurzfristig zeitnah zu Ende geht, für die Cavs natürlich genau einen Plan gibt in der Offseason und das ist absolut das 1-1 Matchup mit den Warriors irgendwie zu attackieren und zu schauen, dass du dich da besser positionieren kannst. Wenn du einen Tristan Thompson bewegt bekommst, ich sag mal hypothetisch für einen oder zwei sehr, sehr gute Flügelverteidiger oder Two-Way-Player, dann machst du das im Zweifel. Was ich immer noch so ein ganz interessantes Thema fand, wenn man sich einfach mal ganz stumpf das Roster der Cavs anguckt und dieser Vorwurf oder diese Analyse kommt ja immer wieder, dass du zu viele, ich sag's in Anführungsstrichen, eindimensionale Jungs hast, zu viele nicht echte Two-Way-Player, zu wenige wirklich Plusverteidiger, wo man sagt, das ist jemand, der ein guter, vielleicht sogar sehr guter Verteidiger ist. Davon haben sie einfach schlicht nicht viele. Es gibt welche, die können es über Phasen sein. Denen traut man es in einem richtigen Konstrukt zu, ein vernünftiger Verteidiger zu sein. Aber dass du wirklich sagst, das sind gute Verteidiger oder das ist ein richtig guter Verteidiger, davon haben die Cavs nicht viele, sondern dann eben klassische Rollenspieler, die relativ eindimensional sind, wie ein Channing Frye, der in der richtigen Serie Ultra-Qualitäten bringen kann. Das ist ja absolut keine Frage. Aber defensiv jetzt keine Koryphäe ist, was dann dazu führt, dass er gegen dieses Team nicht mehr tragbar, nicht mehr spielbar ist. Der ist auf einmal raus. Dann nimmst du dir so ein bisschen zwangsläufig ein eigenes Asset, jemand, der für dich wichtig sein kann und kannst ihn nicht mehr spielen, kannst es nicht mehr nutzen, weil es ein recht eindimensionaler Spieler ist. Natürlich gibt's die und natürlich hast du deine klassischen Rollenspieler, aber wenn man mal in Richtung der Warriors guckt, da hat halt fast jeder irgendwie ein, zwei klare Skills, fast Two-Way-Player die meisten davon. In eine ähnliche Richtung wird's für die Cavs gehen müssen. Da wirst du ein paar Flügelverteidiger brauchen oder 3-and-D-Guys, wie auch immer du sie nennen willst. Aber da wirst du dich tatsächlich, um das Wort mal wieder zu benutzen, vermutlich ein bisschen versatiler aufstellen müssen.
Du brauchst auf jeden Fall Defensive, das ist klar. Und du brauchst eigentlich einen defensiven Two-Way-Star. Also du brauchst einen Two-Way-Star im Prinzip, um da irgendwie eine Chance zu haben. Also dafür ist einfach dieses, das hast du ja gesehen, und das ist einfach dieses Perverse bei den Golden State Warriors, Thema wirklich Margin of Error. Das ist einfach unfassbar. Also wie gesagt, man kann drüber sprechen bei den Golden State Warriors, dass sie so eine Partie wirklich dahinlegen in den NBA Finals Spiel 3. Wie viele Teams würden sich diese Statistik nach dem Spiel wünschen oder träumen davon, dass sie das irgendwie jemals erreichen? Und die Golden State Warriors und Steve Kerr kann dir nach dem Spiel wahrscheinlich eine Liste mit 20 Punkten auflisten, alles was schiefgegangen ist. Also von daher, es muss einfach Firepower her und ja, wo die herkommen, werden wir dann sehen.
So ist es wohl wahrscheinlich. Damit haben wir Spiel 3 direkt, aber instant mit frischen Eindrücken gecovert. Ich finde das ganz gut, das gefällt mir, das Modell. Noch nichts gesehen, noch nichts gehört, selber die Eindrücke kurz verarbeitet und rausgehauen. Ist ein ganz schönes Modell.
Ja, gefällt mir auch sehr gut. Sollten wir so oft wie möglich versuchen nachzuholen. Hoffentlich natürlich auch noch nach Spiel 4, 5, 6 und 7.
Ja, den gönne ich dir. Den kannst du ruhig haben als Abschluss. Hast du noch was du mir erzählen kannst? Irgendeinen Schnack aus deinem Leben? Irgendwas Off-Topic-mäßiges? Oder sind wir jetzt straight durch hier?
Bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, natürlich, weil tatsächlich ausnahmsweise mal war ja lange Phasen über wirklich die letzten Wochen nicht der Fall. Aber gerade in meinem Kopf einfach wirklich nur dieses Spiel ist.
Finde ich sehr stabil. Ich habe was für dich sonst nur. Damit können wir uns noch ein bisschen Zeit kaufen. Ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, nennen wir es völlig hochtrabend Gedankenexperiment, was mir der gute Lars Pickbrenner, also Lars kennst du ja auch.
Pickbrenner!
Shoutout an Picken auf jeden Fall. Mir vor, lass mich lügen, anderthalb Wochen oder so ähnlich, hat er mich damit konfrontiert, nenne ich es jetzt mal. Die Credits gehen scheinbar an einen Herrn, die Fans mögen es mir verzeihen, Dave Dameshek, wie der gute Mann heißt. Es scheint eine NFL-Koryphäe im Podcasting, in der Berichterstattung, ich weiß es nicht, ich kenne den Kerl nicht. Aber Credit hat er sich auf jeden Fall verdient. Es ist ein Gedankenexperiment, was er immer wieder mit seinen Gästen macht, die aus verschiedenster Richtung kommen. Was der gute Lars im Auto, als wir eine kurze Autofahrt überbrücken mussten, mit mir gemacht hat. Was ich jetzt kurz mit dir machen würde, wenn du Lust hast jedenfalls.
Selbstverständlich.
Stabil. Du musst das jetzt Ganze sehr spontan machen. Anders funktioniert es nicht. Sonst ist das, glaube ich, ja, verliert es seinen Reiz. Ich werde dir vier Dinge deines, ich nenne es im weitesten Sinne mal, deines alltäglichen Lebens gleich einfach mal präsentieren. Vier Stück. Das Gedankenexperiment sieht vor, dass du ab sofort in Zukunft eines dieser Dinge täglich machen darfst in deinem Leben, ab sofort für den Rest deines Lebens. Also es bezieht sich immer auf ab heute, eines der Dinge darfst du so oft machen, wie du willst, jeden Tag. Eines okay. dieser Dinge darfst du nur noch einmal in 3 Wochen machen. Musst es nicht machen, aber du darfst es maximal einmal in 3 Wochen machen. Eines der Dinge darfst du nur noch einmal in 3 Monaten machen, also noch seltener. Und eines dieser Dinge darfst du ab heute nie wieder machen. Hast du den Modus verstanden?
Ich hab's
Deine
verstanden,
Aufgabe ja. ist es, die 4 Dinge da einzureihen und dich damit auseinanderzusetzen, wie trist dein Leben ist, wenn du das tatsächlich machen müsstest. Die 4 Dinge, die ich dir präsentieren möchte, denkbar simpel, Thema 1, Sex. Darfst du mit in deine Liste
Habe ich eben als erstes drüber nachgedacht und wird definitiv nicht das sein, was jeden Tag irgendwie der Fall ist. Weil da muss man mal ganz ja, klar sagen, auch das verliert ja mal komplett seinen Reiz, wenn man es zu oft macht.
Ich gebe dir jetzt erstmal die 4 Dinge und dann kannst du dich damit auseinandersetzen. Also Thema 1 ist Sex, Thema 2 ist Sport machen. Selber Sport treiben, in welcher Art und Weise auch immer. Pumpen gehen, Basketball spielen, Fußball spielen, was auch immer. Alles, was im weitesten Sinne mit körperlicher Betätigung im sportlichen Sinn zu tun hat. So ist es. Thema 3, auch denkbar simpel, Alkohol. Alkoholkonsum, in welcher Art und Weise auch immer. Ob ein halbes Bier oder 12 Gin Tonic. Alkohol ist Thema 3. Und Thema 4 wird es für mich auch richtig spannend. Ist tatsächlich der Bewegtbildkonsum. Damit meine ich Fernsehen, Netflixen, Sky Go gucken, YouTube gucken, was auch immer man halt so macht. Also wirklich der Konsum von Video-Bewegtbild. Sex, Sport machen, Bewegtbild und Alkohol. Eins darfst du immer machen, wenn du willst, jeden Tag. Eins nur noch einmal in 3 Wochen. Eins einmal in 3 Monaten. Und eins darfst du ab heute nie wieder machen.
Boah, das ist heftig. Lieber.
Ich finde super heftig, aber ich finde es sau interessant, weil ich das auch gemacht habe. Junge, ist das ein Struggle, also ganz ehrlich.
Also sagen wir mal so, wir haben einen ganz, ganz klaren Kandidaten für jeden Tag. Und da bin ich bei Sport, weil ich finde es viel zu heftig, wirklich, wenn wir von den anderen Szenarien sprechen. Nie mehr, das ist tatsächlich eine Sache, dann wäre das Leben für mich nicht mehr lebenswert. Also deswegen, das geht schon mal nicht. Nur einmal in 3 Monaten ist auch viel zu heftig und einmal in 3 Wochen, nee, geht gar nicht. Also Sport macht, also allgemein Bewegung, nicht nur irgendwie Sport, Leistungssport, was auch immer, aber Bewegung macht so viel aus in meinem Leben und gibt mir so viel Freude und Glück, dass ich das auf jeden Fall nicht eintauschen möchte. Deswegen ist das schon mal ganz klar die Nummer 1. Jetzt wird es, glaube ich, ein ganz, ganz harter Fight. Fernsehen ist halt wirklich die Sache. Klar, ich konsumiere unglaublich viel Bewegtbild, also sei es bei YouTube und anderen, nein, Quatsch. Aber da denke ich mir, ich habe auch direkt an die NBA gedacht, muss dann Wehrmann halt in die Pflicht, sein Leben wirklich so aufzustellen, dass man mehr Live-Events guckt. Weil das ist auch eine Sache, die so ein kleines bisschen untergeht. Je mehr einem das wirklich einfach so Frühstück am Bett mäßig präsentiert wird, der Sport, umso seltener geht man einfach wirklich zu Live-Events. Und immer wenn man mal wieder geht, stellt man eigentlich fest, wie geil das ist. Also ich könnte es mir, das glaube ich, vorstellen, aber nie mehr wirklich Fernsehen gucken. Ist auch unglaublich heftig. Also ich befürchte, dass ich tatsächlich da Alkohol hinsetzen müsste, aber auch wenn sich das traurig anhört, ist das eigentlich kein Szenario, mit dem ich leben möchte. Boah, das ist krass. Also ich glaube,
Ich kann dir ja mal sagen, wie ich dich einsortiert habe sonst, weil ich habe mir auch kurz überlegt, wie du das machen würdest. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich auch Sport machen, wie auch immer, an eins bei dir habe, dass du das noch täglich machen können musst, allein damit irgendwie die Laune nicht völlig im Keller ist. Bei mir, ich habe das ja auch selber mit Lars gemacht, war das auch die 1. Könnte ich nicht ohne, also alles andere kann ich eigentlich auch nicht ohne, aber das geht noch irgendwo eher. Wenn ich nicht mich täglich in irgendeiner Art und Weise bewege, ist meine Laune im Keller, ist mein Kreislauf im Keller, habe ich keine Lust mehr, macht der Rest im Leben auch keinen Spaß, da brauche ich auch keinen Sex haben, wenn ich scheiß gelaunt bin. Also das ist von mir aus, war bei mir auch die 1. Auf der 2 habe ich bei dir einmal in 3 Wochen, habe ich tatsächlich schon Bewegtbild konsumieren, weil ich eher ans Sport gedacht habe, weil ich irgendwie dachte, ja, dann sind halt NBA Finals, kannst halt nicht gucken. Ja. Du kannst es halt einfach nicht gucken. Ja. Musst es dann vielleicht ein bisschen aufstauen, wirklich das Spoiler vermeiden, perfektionieren, dass du einmal in 3 Wochen dann dir das volle Programm gibst, die kompletten Finals durchguckst, weil du es geschafft hast, bis dahin das Ergebnis nicht mitzubekommen. Ist schwierig, aber irgendwie denkbar. Auf 3 habe ich bei mir selber und habe ich bei dir auch tatsächlich einmal in 3 Monaten Sex haben. Ich glaube, das ist nichts, was wir uns wünschen, aber damit kann man sich irgendwo arrangieren, glaube ich. Eher zumindest, als es nie wieder zu haben. Und auf 4 schweren Herzens würde ich auch sagen, dann gibt's ab heute halt nie wieder ein Pilzkin. Auch wenn das, wenn man das so ausspricht, schon schwierig ist.
Nee, das nimmt zu viel Lebensqualität. Also ich werde dir jetzt präsentieren, warum, wenn man Sportverlängern 1 hat, Fernsehen auf jeden Fall auf nie mehr muss.
Wow.
Die Sache ist ja, einmal in 3 Wochen dürfte ich dann Fernsehen. Wie wenig ist das denn? Und reden wir dann davon, ich kann einen Tag theoretisch dann durchsuchten.
Ja, ja.
Aber dann bin ich eh so weit weg, dass es viel mehr Sinn machen würde, wirklich in der Zeit versuchen, irgendwie Live-Events hinzubekommen. Keine Ahnung, dann halt 200.000 Euro investieren, dass ich mir irgendwie die NBA Finals live angucken kann. Oder halt einfach mal zusehe, dass ich da akkreditiert werde. Akkreditiert oder irgend sowas. Von daher setze ich tatsächlich Fernsehen auf nie mehr, weil das ist das Szenario, dann wäre mein Leben am besten, wirklich. Also klar, momentan Medienkonsum nimmt einen unglaublich großen Platz ein in meinem Leben, aber mein Leben wäre theoretisch, glaube ich, am besten, wenn ich nie wieder Fernsehen gucke. Dann würde ich tatsächlich Alkohol auf einmal in 3 Wochen setzen, weil also einmal in 3 Monaten Geschlechtsverkehr in einer langjährigen Beziehung, das ist ein Szenario, mit dem kann man super zufrieden sein.
Der gute alte Quartalsex.
Ey, komm, das ist 4-mal im Jahr, Junge.
Ah, sensationell.
Ich habe auch ernsthaft drüber überlegt, einfach zu sagen, okay, komm, ich friere das Sperma jetzt ein und eventuell nie mehr. Komm, das ist,
oh Gott. Ist natürlich dann die Frage, was man da alles dazu zählt. Aber ich finde das super spannend und tatsächlich finde ich auch gerade beim Bewegtbildkonsum, also entweder muss es einfach unfassbar spannend werden, sich ein Play-by-Play einfach durchzulesen. Also wenn du dir vorstellst, du hättest dir jetzt das Play-by-Play von dem Spiel gestern Nacht durchgelesen, weil das hättest du ja machen dürfen, ohne dass du halt...
Aber auch nur in Buchform, gedruckt muss es sein.
Du dürftest es schon online gucken, das ist nicht das Ding, aber darfst du halt das Video dazu nicht sehen. Ist auf jeden Fall schwierig. Ich finde deinen Ansatz ganz schön, dass man sagt, dann muss man halt mehr live gucken. Und ganz ehrlich, das ist echt auch so ein Takeaway aus diesem Ding, als ich es mit Lars gemacht habe, war genau das Gleiche, dass ich dachte, ey, man musste sich das einfach wieder mehr gönnen. Also ob man jetzt die Möglichkeit hat, zu den NBA-Finals zu fahren, ist das eine. Aber es gibt ja auch links und rechts davon einfach zig geile Sportevents, die man sich locker mal reinziehen kann. Da geht man hier mal zum Volleyball, geht von mir aus mal erste Bundesliga BBL, guckt sich was an oder hier und da. Also dann guckt man halt mehr live und ja, verzichtet so ein bisschen darauf, sich das dann am Laptop oder wo auch immer anzugucken. Also das kann ich mir vorstellen. War mein Read auf dich falsch, aber nichtsdestotrotz interessant.
Ja, finde ich sehr gut. Nee, da muss ich auch nochmal einhaken. Ist tatsächlich so. Also klar, man wird momentan mit super HD und wahrscheinlich guckt man manchmal besser, wenn man so guckt oder ist oft der Fall, als wenn man live dabei ist und man hat 7000 Camera Angles für die super Slow-Mos. Aber ich muss auch sagen, also es kann wirklich immer geil sein. Jetzt so, wenn ich mir vorstellen könnte, Bundesligaspiel gucken oder irgendwie beim TC Büchen am Rand sitzen und da irgendwie ein so Bierchen nebenbei mit dir zu trinken, dann ist Szenario B auf jeden Fall wesentlich attraktiver. Also machen wir Werbung dafür. Ich nehme es mir vor, guter Vorsatz für den Rest des Jahres. Ich will mehr Live-Sport gucken. Ich werde demnächst auch mal hier direkt neben 1 Kilometer weiter, ist hier so richtig schön Kreisliga C auf dem Grandplatz. Habe ich öfter stabil. Schon mal ein paar Minuten gesehen. Werde ich mir demnächst mal 90 Minuten geben. Ich versuch's nochmal. Ja, hat mir sehr gut gefallen, ey. Schöne Sache. Da könnten wir auf jeden Fall öfter mal machen. Ich will noch, weil das aktuell noch in meinem Kopf ist, ich muss einen Shoutout verteilen, leider, an Eddie Witt, der war auch mit auf Northern Ireland, hat mir ein Rätsel präsentiert. Und weil ich darunter leide seit Tagen, also ich habe ein bisschen aufgegeben, ich habe erst so bestimmt ja schon ein paar Stunden investiert, jetzt habe ich es völlig auf den Kopf gelassen, aber gerade in diesem Szenario ist es wieder gekommen. Es ist ein mathematisches Rätsel, das ich jetzt einfach nur kurz präsentieren werde, dir und unseren Hörern, damit ihr genauso gefickt seid wie ich, was das angeht. Die Aufgabe ist, ihr habt die Zahlen 1, 2, nein, 1, 3, 4 und 6 und müsst damit eine Gleichung erstellen, dass 24 rauskommt. Es sind Klammern erlaubt, mal geteilt, plus, minus, es ist kein Hoch erlaubt und so weiter. Damit muss man eine Gleichung
erstellen. Nur Grundrechenarten und Klammern, ja?
Genau, dass 24 am Ende rauskommt. Es soll eine Lösung geben, ich bin noch nicht drauf gekommen. Ich werde jetzt gleich auch noch mal ein bisschen Zeit investieren, aber damit habt ihr auf jeden Fall eine Weile Spaß, falls ihr nichts zu tun habt. Und ja, wer es raus hat, darf es gerne präsentieren. Ich will es mir auf jeden Fall nicht reinziehen, ich muss selber drauf kommen und dann, ja, versuchen wir das mal.
Ja, vielen Dank nochmal. Ich weiß, was ich den Rest des Tages mache. Oh Gott, ich hasse sowas. Und ich bin auch der absolute Prototyp, der da gleich einmal kurz mit anfängt, das nicht innerhalb von 40 Sekunden hinbekommt, dann kurz Frust schiebt, sich für den absoluten Idioten hält, alles verflucht und sich dann die nächsten 6 Stunden daran setzt, bis ich San habe. Also mein Tag ist definitiv gelaufen mit sowas. Ja. Vielen Dank nochmal.
Wichtige Zusatzregeln dafür: Man darf jetzt nicht irgendwie aus der 1 und der 3 eine 13 bauen und so weiter. Ansonsten alles erlaubt. Man darf die Reihenfolge tauschen. Das sind, glaube ich, die Grundregeln. Dann wünsche ich dabei viel Spaß und ich würde sagen, wir haben das Ding hier sehr, sehr, sehr solide abgehakt. Sind wieder bei einer knappen Stunde rausgekommen. Finde ich gut.
Ja, finde ich absolut, kann man so machen, hat mir Spaß gemacht. Also wie gesagt, ist ein Modell, was mir gut gefällt. Wenn wir das noch 2-3 Mal in dieser Serie machen können, dann bin ich auch zufrieden. Hat was, Shoutout auf jeden Fall an alle. Ich weiß gerade niemanden speziell, aber hat sich keiner aufgedrängt anscheinend.
Dafür kriegt heute auch keins. Ansonsten Shoutout für die jüngsten Gefällt-mir-Anbieter oder Gefällt-mir-Drücker auf unserer Facebook-Seite. Anbieter. Es sind wirklich nur noch ganz, ganz wenige, bis wir unser kleines Ziel erreicht haben. Also, falls wir dich in der letzten Episode noch nicht ganz bekommen haben und du unsere Seite noch nicht geliked hast, tu uns bitte kurz diesen Gefallen, investier 15 Sekunden deines Lebens dafür, da einmal drauf zu drücken. Erstmal gibt es A, stabilen Content von uns auf Facebook, also das kann man sich durchaus mal reinziehen, da ist nicht nur Scheiße am Start und es tut uns einfach, ja, hilft uns weiter zu wachsen und das haben wir vor, davon profitiert ihr am Ende auch wieder, von daher wünschen wir uns das, dass wir da zeitnah drüber sind, über dieser magischen 1000 Marke.
So ist es, Hashtag Road to 1K, das finde ich eigentlich echt ganz gut, also das sollten wir jetzt, wir haben uns, als wir gesprochen haben, wann war es, gestern oder vorgestern, haben wir noch gesagt, im Verlaufe der Finals muss die 1000 fallen und diese Regel steht auf jeden Fall, wer weiß, wie lange die Finals noch sind, also ran an die Rechner und Abfahrt.
Ja, so ist das. Und heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Heute gibt es nicht das klassische Intro-Outro, weil Conny vorhin so eine extrem stabile Analogie geliefert hat und uns Content für unseren Podcast geliefert und allgemein ein sehr geiler Typ ist. Werden wir jetzt kein Intro machen, wir beenden jetzt die Aufnahme und dann suche ich mir gleich mal einen Song von dem guten Jungen raus, der jetzt auch so ein bisschen zu meiner Stimmung passt. Den könnt ihr euch dann nochmal reinziehen, lohnt sich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Episode.
So ist das. Facebook.com/Krugo, K-R-U-E-G-O, wie man spricht im weitesten Sinne. Dann findet ihr den Jungen auch. Lohnt sich auf jeden Fall. Haut rein.
Ich lass dein Leben sein Lauf. Ich lass dein Leben sein Lauf. Ich lass dein Leben sein Lauf. All der Stress in der Zeit geht nun weg, denn ich weiß, jeder Fall auf die Knie führt zur Selbstständigkeit. Bin oft schon gefallen wie ein Falke im Wind. Kann das Leben auch genießen, wenn der Falsche gewinnt. Wir haben Farben in den Augen und ein Rauschen im Ohr. Sind völlig paralysiert, stehen zu Tausenden vor. Glasstempeln, wo ein Affe seine Kerne verkauft. Mann, es gibt Zeiten, da haben Kinder in die Sterne geschaut. Ich will raus, will hier weg, kein Applaus, kein Versteck. Einfach sein und befreien, was Vertrauen in mir weg. Du bist, wenn du denkst, wie ein Licht, wenn du rennst. Nur ein Schweif in der Zeit, der zerbricht. Wenn du längst taumelst, ja, yeah, es ist zutiefst paradox. Wenn ein Peace-Sager hofft, dass die Kriegslava kocht. Nur was bleibt, hä, ist die Hoffnung auf sein. Also drücke ich auf Stopp und befehle gemeinst. Ich lass dem Leben sein Lauf. Ich lass dem Leben sein Lauf, Lauf. Ich lass dem Leben sein 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 Lauf, Lauf. Ich lass dem Leben sein Lauf. Begeistern, streben und beweistern. Wie im Glück niemals reden über Freistand. Ich, yeah, noch eben vor der Leinwand. Hoff ich heute schon auf ein Leben ohne Treibsand. Ey, sag mir, wann sind wir hier? Sag mir, gib meine Angst. Sag mir, wann meine Gehe weh. Wir sind geboren zum Sein. Wir legen Ellenbogen an, um ganz oben zu sein. Ich mein, was macht dein Leben schon aus? Jedem Leben ging doch immer schon ein Geben voraus. Ich auch. Welche Seele du traust, denn wenn das Geld dich reicht, bleibt nur das ewige Grau. Und wenn ich schaue, geht die Welt immer weiter. Ich such nach Vertrauen, weil das Geld mich entzweit hat. Yeah. Ich will sein so wie ich will sein wie ein Bass, ich will sein wie ein Licht. Ich lass dem Leben sein Lauf. Ich lass dem Leben sein Lauf, Lauf. Ich lass dem Leben sein Lauf. Ich lass dem Leben sein Lauf.